oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zur 18. Ausgabe unserer Plattformreihe Die beste Droge der Stadt, in der wir uns allmonatlich mit Menschen unterhalten, die am Theater Ulm schaffen und wirken. Durch die nächsten 60 Minuten geleitet wie immer Rainer Markus Walter, und bei mir im Studio ist heute zum Beginn der neuen Spielzeit kein geringer als der Chef höchstpersönlich Andreas von Studnitz. Neben seinem Hauptberuf als Intendant des Theaters Ulm ist er in den nächsten Monaten auch noch als Regisseur von Kabale und Liebe und man höre und staune, auch als Schauspieler ist unterwegs. Was ein Intendant denn so alles tun muss, wie man überhaupt zu einem solchen Job kommt und wie denn da auch noch Zeit zum Theaterspielen übrig bleibt, das werden wir in der heutigen Plattform von ihm selbst erfahren. Ich sage jetzt einfach mal einen wunderschönen guten Tag, lieber Andreas.
Hallo.
Bei Menschen, die ein von im Namen tragen, das wollte ich dich schon immer mal fragen, da stellt man sich immer so gerne vor, dass die in einem Schloss oder auf einem großen Gutshof aufgewachsen sind, zumindest aber sehr standesgemäß. Ist das denn bei dir der Fall gewesen?
Ja, das ist ja das Tragische, dass ich das alles selber nie erlebt habe. Ich war zwar in Schlössern, aber die gehörten nicht mir. Und nein, mein Vater war Journalist. Meine Vorfahren hatten sicherlich ein Gut, auch mal in Schlesien, da kommen wir her, oder Polen heute. Aber ich bin ganz normal aufgewachsen in einer Wohnung. Irgendwann zogen meine Eltern in ein Haus in Baden-Württemberg, war aber gemietet. Und dann erst in den 70ern nach Bayern in ein eigenes Haus. Mein Vater war, wie gesagt, Journalist, meine Mutter Hausfrau. Aber das Problem mit dem Namen, dass man natürlich erstmal unter Umständen schief angesehen wird, wenn man von heißt und so, und hast du jetzt auch einen Titel oder was oder so, oder was bist du denn? Dann sage ich, ich bin gar nichts, ich heiße allerdings Andreas von Studnitz, also ich bin weder Freiherr noch Graf. Das begleitet einen dann schon, und entweder man drückt sich davor weg oder man sagt, nee, ich heiße nun mal Andreas von Studnitz. Insofern nervt es mich auch, wenn jemand zu mir Herr Studnitz sagt. Man kann mich gerne Studnitz nennen oder Stutzi, aber Herr Studnitz ist so, wie wenn ich sage Herr Öller zu einem Herrn Müller.
Okay, das haben wir jetzt verstanden. Gut, siehst du, wahrscheinlich wollten dich das schon ganz viele Leute fragen, aber keiner traut sich. So irgendwie in der Richtung.
Genau.
Ich denke, dass wir heute noch einiges von dir erfahren werden. Hoffe ich zumindest, was man sich vielleicht der eine oder andere nicht zu Fragen getraut hat, das Woody Allen-Zitat. Ne?
Aber jetzt von dir ab, was du fragst.
Ja, ich werde mich zurückhalten, ich bin brav. Ich freue mich aber jetzt ehrlich gesagt sehr, dass es geklappt hat, denn wir wollten das ja schon lange auf die Reihe bringen und ja. Es ist immer wieder geschoben worden. Jetzt ist es wirklich und auch schön, gerade zur neuen Spielzeit. Musik hast du heute selber mitgebracht, das freut mich sehr, und deswegen bist auch du heute quasi der DJ. Und ich würde sagen, jetzt machen wir Musik. Was hast du denn als erstes rausgesucht?
Also grundsätzlich, bis auf das letzte Lied, falls wir zu dem kommen, habe ich durchweg Musik ausgesucht, die ich in Stücken eingesetzt habe bzw. einsetzen werde. Und das erste, was wir hören, ist das Lied vom Kapitalismus von Peter Licht in einer leicht gekürzten Version, wie ich sie in der Produktion Event, wo ich eben ab 20. September selber zu sehen bin, einsetze.
Heute bei uns zu Gast im Studio ist ein Gast, den wir schon seit langer Zeit in der Theaterreihe haben wollten. Immer wieder mussten wir verschieben. Jetzt endlich hat es geklappt. Andreas von Studnitz, der Intendant des Theater Ulm. Andreas, wie bei all deinen Mitarbeitern, die bisher hier im Studio waren, würde ich auch gerne mit dir zuerst mal ein wenig zurückblicken. Du bist Anfang der 50er Jahre in der frisch gebackenen Bundeshauptstadt und dem damals vorübergehenden Regierungssitz Bonn geboren. Rückblickend, welche Erinnerungen hast du heute an die Kinder- und Jugendtage in dieser politischen Hochburg, oder gibt es da überhaupt noch irgendwelche Erinnerungen?
Also an Bonn überhaupt nicht, weil ich in Bonn echt nur geboren wurde und dann zogen meine Eltern nach Köln.
Ah, okay.
Ja. Ich habe in Bonn dann Ende des Jahrtausends ein paar Inszenierungen gemacht, was schön war, aber nein, an Köln habe ich Erinnerungen. Wir lebten in einem großen Wohnblock mit einem großen Innenhof, wo man eben auch so Wäsche aufhängen konnte, also ein Riesenteil. Und zwar genau da, wo heute das Unicenter steht. bekanntes Hochgebäude. Also, und damals wurde gerade die alte Mensa gebaut. Also heute die alte Mensa, damals die neue Mensa. Und ich weiß noch genau, wir haben dann immer nach Feierabend diese Baustelle aufgesucht, meine Freunde und ich. Ich war vier oder fünf. Und haben Steine, Zement, Sand geklaut und haben im Gebüsch direkt nebendran uns ein kleines Häuschen gebaut. Wie wir dachten, würde keiner merken, natürlich Blödsinn. Irgendwann haben die Bauarbeiter uns aufgelauert nach Dienstschluss. Die gingen alle von der Baustelle weg. Wir fingen an, die Steine zu klauen und plötzlich kamen sie von allen Seiten. Ich rannte auf das Gebüsch zu, was diese Baustelle von dem Wohnblock trennte, in dem ich wohnte. Und genau als ich auf das Gebüsch zurannte und davor stand, teilte es sich an der Stelle und vor mir stand ein riesiger Bauarbeiter und griff mich am Schlawittchen. Ich machte mir sofort in die Hosen und dann wurden wir zu unseren Eltern geschleppt und die mussten dann das Material bezahlen. Das verbindet sich sehr stark mit meiner Kölner Jugend. So.
Ja, nette Geschichte. Wolltest du denn ursprünglich Bauarbeiter werden?
Ich bin ein sehr praktisch veranlagter Mensch. Ich wäre wahrscheinlich... Also eigentlich, nein, ich wollte ursprünglich als erstes Bauer werden. Das war, nachdem ich dann mit 7 aufs Land kam. Also ich war zwischen 6 und 7 in einem Sanatorium hier in der um die Ecke in Scheidegg bei Wangen, um meine Kinder-TB auszuheilen. Und in der Zwischenzeit waren meine Eltern umgezogen nach Schleudorf in Greiß-Nördinger. Hier, deswegen ist ja Schwäbisch auch mein Heimatdialekt. Und ich kam dann dahin. War ausgehungert nach elterlicher Liebe, weil ich meine Eltern wirklich ein Jahr lang nicht gesehen hatte. Das muss man sich mal vorstellen in dem Alter. War da nur in diesem Sanatorium. Und Kühe und Mist und Hühner. Und dann habe ich mir gleich ein Fotoapparat gewünscht und habe das alles geknipst. Die letzte Fliege habe ich abgelichtet. Und habe dann versucht, meiner Mutter klarzumachen, dass das doch gar kein Problem wäre, wenn man in der Gartenkammer die Geräte ein bisschen anders anordnet. Dann könnte man da in die eine Ecke noch ein Pferd stellen und an die Wand eine Egge hängen. Eine Egge ist ein Instrument, womit man den Acker rächt, sozusagen. Ja, das war das Erste. Bauarbeiter, ich habe zwar Bauarbeiter sehr bewundert, um uns herum wurde viel gebaut. Ich glaube, das nächste Praktische wäre dann wahrscheinlich Automechaniker geworden, aber... Milieuschadensbedingt wurde ich dann erstmal ins Internat gesteckt, wo ich sehr gerne war. Und eigentlich wusste ich bis Anfang 20 nicht genau, was ich wollte. Dass ich beim Theater gelandet bin, war dann eine glückliche Fügung letztendlich.
Die interessiert mich natürlich, aber was mich auch interessiert ist, also du hast vorher ganz kurz angerissen, dass, was deine Eltern gearbeitet haben. Hatten deine Eltern dann irgendwie ein Faible für Kunst und für Theater oder für Musik oder so?
Für Theater... Also so, dass ich es mitbekommen hätte, überhaupt nicht. Meine Mutter hat in ihren jungen Jahren ein Laientheater in Stuttgart geleitet, als sie im Amerika-Haus arbeitete. Mein Vater hat sich eher der Kunst genähert, indem er wahnsinnig viele Antiquitäten um sich herum gesammelt hat und mich immer in irgendwelche Schlösser schleppte, weshalb ich auch kein eifriger Galeriegänger bin. Also mich interessiert so in Anführungsstrichen tote Kunst immer nur bedingt. Und die Wurzeln meiner Theaterleidenschaft sind, glaube ich, vielfältig. Die kommen sicherlich aus dem unsichtbaren Theater, sprich aus dem Elternhaus. Wir hatten eine künstliche Hundewurst, die mein Vater immer, wenn Gäste kamen, irgendwie so platzierte, dass die plötzlich diese Wurst sehen mussten, weil wir hatten einen Dackel. Und dann wurde ein Riesengeschrei erhoben, dass der Hund schon wieder ins... Wieso darf der ins Esszimmer? Und so. Diese Art von Leute in der Nase herumführen, habe ich sehr schnell aufgesogen. Bin bestimmt einer der Ersten in Deutschland, die, was ja heute schon wieder passé ist, Telefonterror gemacht haben. Ich habe meine Oma angerufen und habe mit verstellter Stimme mich gemeldet, dass die Bäckerei Keck im Apparat wäre und sie hätte ihr Brilleliegeglasse. Und dann sagt sie, nee, die habe ich aber auf. Ja gut, wo man gerade schwätzt, mir hängt das Sonderangebot, 20 Grappe für 3 Mark. Dann hat sie sich geniert, das nicht zu nehmen. Sagt sie, ich kann aber, nee, kann ich auch 10 nehmen? Neues Sonderangebot gilt bloß für 20. Na, so einen Quatsch habe ich gemacht. aber tatsächlich, ich bin auch, wir waren überhaupt kein musikalischer Haushalt, ich liebe Musik. Ich wollte dann mal mit 8 oder 9 Gitarre spielen lernen, dann wurde mir eine Blockflöte gegeben, wie so vielen Kindern. Gitarre habe ich dann mit 16 quasi heimlich mir die Gitarre meiner Schwester, die hatte eine dann plötzlich, gegriffen und habe dann, also das mit gegriffen, das wurde alles nicht so richtig gefördert, aber... Also so wie ich dann meine Kinder, ich habe meine Tochter, die konnte noch nicht krabbeln, da habe ich sie auf ein Keyboard gelegt, damit sie bloß sozusagen den Kontakt zum Instrument herstellt. Nein, da bin ich nicht wirklich vorbelastet, also durch Beispiel. Durch Biografie meiner Mutter ein bisschen, ja.
Du hattest es gerade angeschnitten, mit 16 oder so, wie du die Gitarre von deiner Schwester dann. Du hast da so ein Faible für Popmusik, oder?
Ja, eigentlich für jede. Also, naja, Faible. Also, ich mag ja Popmusik natürlich auch. Na klar, an Popmusik kommt man ja auch nicht vorbei. Ich mag. Du wirst lachen, ich mag sogar. Ich mag eigentlich alles, wenn es mir irgendwie taugt. Wobei das jetzt natürlich vom reinen Hören noch erweitert wird, was mir theatralisch taugt. Ich habe zum Beispiel schon dreimal von Peter Maffay So bist du eingesetzt. Würde auch sofort Heino einsetzen. Aber ich vom reinen Hören her bin ich eher jazzmäßig unterwegs. Okay.
Nö, das spricht ja beim Theater auch nichts dagegen, weil das ist ja, das Stück schreit nach einem bestimmten Titel und dann geht's. Das traue ich dir schon zu, dass du da so offen bist. Aber jetzt würde mich interessieren, ja, du hast es vorher angeschnitten, was war denn letztendlich der Ausschlag, der dich Richtung Schauspieler, Richtung Schauspielstudium dann getrieben hat? Du hast es vorher nur angerissen, aber...
Ja, ganz einfach. Also, ich wollte mir nach dem Abitur während der Bundeswehrzeit in Ruhe überlegen, auf welche Art und Weise ich dann reich, glücklich und berühmt werden würde und kam zu keinem Ergebnis. Hab dann aus reiner Ratlosigkeit ein Jurastudium angefangen, wie so viele in München. Landete, weil ich sehr intensives Schultheater gemacht hatte, in einer freien Theatergruppe, fand das aber eigentlich dann auch wieder langweilig, das Spielen, und hab dann nach 2 Jahren Jurastudium, wo ich brav meine Scheine gemacht habe, durch Zufall in meiner alten Schule, in dem Internat, wo ich war, eine Inszenierung bekommen. Weil ich meinen Deutschlehrer fragte, sag mal, kann ich mal hier irgendwie assistieren? Sagte, nee, was muss, was passieren? Und die willst du nicht selber was inszenieren? Und ich hatte eine Inszenierung an der Backe, hatte das noch nie gemacht. Und natürlich hat man über die Jahrzehnte dann eine gewisse Erfahrung, die man anhäuft, aber der direkte Impuls, auf einen Text zuzugehen mit einem Schauspieler oder umgekehrt, das funktionierte aus Bestand, als ob ich es immer gemacht hätte. Und dann habe ich gedacht, okay, dem musst du jetzt, glaube ich, nachgehen. Das musst du ausprobieren, weil wenn du jetzt Jura zu Ende studierst, dann hatte ich die bürgerliche Seite am Wickel, dann kommst du da nicht mehr raus. Also ich mache jetzt Theater. Das war ein bisschen schwierig mit meinem Vater, aber er hat es akzeptiert. Und dann bin ich auf diese Münchner Falkenberg-Schule, die ja eine ganz gute Schule ist, und dann war ich im System drin. Das heißt, dann kriegst du auch gleich Fernsehangebote und so, und dann war ich da unterwegs. Erst als Schauspieler, habe aber dann irgendwann nach 5 Jahren mich entschieden, wo ich das auch schon zweigleisig betrieben hatte, dass ich Regisseur sein will, der vielleicht auch spielt, aber vom Herzen her eben Regisseur ist. Und dann ging das so weiter.
Also die Schauspielerei als solche war jetzt gar nicht so das, was dich am meisten gereizt hat, sondern immer mehr den Umgang mit den Schauspielern, oder? Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
Ja, also der Punkt ist der, wenn du in einer Aufführung sitzt, die du toll findest, gerade als junger Mensch, dann verwechselst du sehr leicht, dass das da oben stehen auf der Bühne, du weißt nicht, dass das was ganz anderes ist und vielleicht eine andere Art von Sensation und Lust als das, was du unten empfindest. Unten denkt man nur, boah, haben die es toll, wir gucken da alle hin und so. Ja? Noch krasser ist es beim Film. So. Und wenn du oben stehst und das da dann jeden Abend machen musst, das Probieren ist eine kreative Sache, aber das Spielen selber, das Aufrechterhalten einer bestimmten Verabredungskette mit Kollegen und sich dabei frei fühlen, das muss man, wenn man nicht ein totaler Exhibitionist ist und sagt, ich muss da oben stehen, das war nicht so mein Ding. Ich muss da nicht dauernd stehen. Ich spiele gerne, ich bin gerne auf der Bühne, aber ab und an.
Okay. Und das hat dich letztendlich dann auch da hingebracht, wo du heute bist. Aber da reden wir nachher jetzt drüber. Ja. Ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal Musik. Wie gesagt, du hast heute den musikalischen Part übernommen. Was hast du denn als nächstes?
So, jetzt kommt etwas, was ich, ist vielleicht auch gleich der zweite Titel, zwei Titel von Max Richter. Max Richter ist ein lebender moderner Komponist, jünger als ich, der von der Deutschen Grammophon den Auftrag bekommen hat, sich zu den 4 Jahreszeiten von Vivaldi neu kompositorisch zu äußern. Da werden auch DJs manchmal eingeladen, und der hat irgendwann gesagt, ich wollte das elektronisch regeln, aber ich habe festgestellt, ich muss da mit dem Orchester rangehen, und er hat sozusagen sich die besten Stellen von Vivaldi rausgenommen und sie im Sinne von Michael Nyman oder Philip Glass geboostet oder geloopt oder hat sie weiterentwickelt und andere Harmonien drunter geschoben. Und da möchte ich, und das findet, die habe ich konsequent benutzt in Kabale und Liebe, meine erste Inszenierung dieser Spielzeit. Und da möchte ich gleich mal seine Version von Winter 1, heißt das, glaube ich, möchte ich, nee, Spring, Frühling, möchte ich zum Besten geben. Und ab, jo.
Jo, das war jetzt eine Neuinterpretation oder eine, wie hast du es vorher gesagt?
Ja, er hat, der Chef, bin ich schon wieder auf Sendung?
Ja, sicher.
Der Solo-Violinist Daniel Hope, ein bekannter Mann, der da mitgearbeitet hat, der sagte in einem Interview, es wäre wahnsinnig tricky, das zu spielen, weil es ist Vivaldi, und plötzlich ist es anders. Und wenn man für Jahreszeiten oft gespielt hat, dann sagt er, muss man höllisch aufpassen, dass man nicht den Abzweig verpasst, den der Richter dann eben komponiert hat. Aber es ist eigentlich alles ursprüngliches Vivaldi-Material, nur anders angeordnet und eben teilweise auch noch mit anderen Harmonien vom Synthesizer unterlegt. So.
Ja, heute bei uns zu Gast in der Plattform ist der Intendant des Ulmer Theaters, Andreas von Studnitz. Zuletzt haben wir über seine Studienzeit uns ein bisschen schon unterhalten, die Zeit davor, die Kindheit. Jetzt kommen wir zu dem Thema Intendanz. Wir kommen zumindest der Intendanz ein bisschen näher. Wie hat sich denn bei dir der Schritt in Richtung Intendanz angebahnt? Beschließt man das mal so eben und betet dann, es möge eine Stelle vom Himmel fallen, oder wird man ein Intendant des großen Hauses, weil einen jemand danach fragt?
Also ich habe mich vor Ulm an 3-4 Häusern mal auf so eine Stelle beworben, nach dem Motto, schauen wir mal. Ich war freier Regisseur nach der Lübecker Zeit, also von 99 bis eben bis Ulm, überall in Deutschland inszeniert und in Österreich und in der Schweiz auch. Das lief sehr gut, just zu dem Zeitpunkt, als ich mich dann beworben habe, war es aber so, dass absehbar war, dass ich mal wieder auf Akquise gehen müsste. Also da hört ein Intendant auf, damit fällt der Arbeitsplatz weg, der neue fängt mit neuen Leuten an. Also Kontinuitäten beenden sich irgendwie organisch. Oder man hat dann irgendwie auch keine Lust mehr, sich mit einem Intendanten auseinanderzusetzen, wo man eigentlich schon öfter inszeniert hat und so weiter und so fort. Ich wurde gefragt von jemand, der mit Frau Meyer-Dölle befreundet ist, Kollegin von mir, sag mal, willst du nicht in Ulm Intendant werden? Sag ich, wieso? Naja, weil ich wurde gefragt, ob ich jemand empfehlen könnte, ich würde dich empfehlen. Sag ich, ja, mach mal, ja, warum nicht? Ja, so. Und dann kam es zu einem Gespräch mit Frau Meyer-Dölle. Dann bin ich auch auf der Liste der Einzuladenden gelandet, aber auf der erweiterten, also die mit den 14 Leuten. Eigentlich sollten nur 10 Leute eingeladen werden. In dem Fall verdanke ich der wunderbaren Transparenz geheimer Vorgänge im Rathaus, dass das natürlich sofort in der SWP landete. Also es landeten alle 14 Namen da und damit war klar, man musste mich auch einladen. So, jetzt hatte ich von Kollegen schon mitbekommen, was die für Papers schreiben, für Exposés, wenn die sich irgendwo auf eine Stelle bewerben. Und dachte, oh Gott, mit welcher Berechtigung erkläre ich denn statt Vätern und Müttern, dass ich genau der Mann bin, der dieser Stadt die entscheidenden neuen Impulse einzuhauchen in der Lage wäre. Es ist ja hinten und vorne erstmal behauptet, ja, so. Und saß, glaube ich, durchaus etwas schwach auf der Brust in der ersten Runde, wo noch gemischt ist aus Theaterleuten und Leuten vom Stadtrat. Und der Kollege Beilharz, der ja Wiesbaden geleitet hat bis zum Sommer und bei dem ich inszeniert hatte, der hat bei diesem 50-50-Ergebnis, soll man den jetzt weiterreichen oder nicht, gesagt, Leute, der hat genug zu tun, das ist kein Dramaturg, der sich hier stundenlang Papier vorbereitet, nehmt den. Ja, so. Dadurch kam ich in die zweite Runde. Dann hat mich mein eher späterer Feind, also zumindest pressemäßig, Hans-Karl von Neubeck, damaliger Chefkritiker, der mich aber damals auf der Rechnung hatte, in Ulm rumgeführt hat, mir die Wilhelmsburg gezeigt und. Und dann sprangen so die Ideen an. Und ich war plötzlich in der Stadt, gedanklich, wirklich. Und ich glaube, was ich so gehört habe, war dann die zweite Runde sehr gut. Die war dann nur noch vom Stadtrat und die letzte Runde war ja öffentlich. Und ich habe mir vor dem letzten Hearing nochmal gesagt, Andreas, du hängst dein Herz nicht daran, wenn du jetzt nicht gewählt wirst, dann ist es so, dann soll es so sein. Also diese Philosophie, diese Küchenphilosophie, es passiert das, was richtig ist, die habe ich mir dann gleich wieder reingezogen. Bitte nicht dran klammern, locker bleiben. Das war ich dann wohl auch, laut Aussage einige, die dann dabei waren, extrem locker für Ulmer Verhältnisse. Aber das Ergebnis war dann ja eindeutig mit 38 Stimmen damals oder was so, ja.
Ich wüsste jetzt gar nicht. Wie lange ist das her? Ich weiß das gar nicht.
Das war 2005, 2006 ging es los.
Ja, okay.
Und dann habe ich allerdings diese Zustimmung, die mir dann auch so entgegenschwappte, von Leuten, die mich eben begrüßten, die habe ich vollkommen falsch eingeschätzt. Ich habe nämlich die schweigenden Nicht-Zustimmer natürlich nicht gehört, weil sie ja auch nichts sagen. Habe durch so Aktionen wie Theater umbenennen, was ich aber ganz organisch fand. Ich finde Ulmer Theater einen hoppeligen Rhythmus und außerdem, ja, Theater Ulm finde ich sexier, hat einen anderen Beat. Und außerdem hat weder Ulm es verdient, in den Genitiv gebeugt zu werden durchs Theater, noch ist das Theater ein Anhängsel von Ulm, sondern ich möchte gerne Auge in Auge mit der Öffentlichkeit in Ulm kommunizieren. Aber das war natürlich ein Sakrileg, weil Ulmer Spatz, Ulmer Münster, Ulmer Schachtel und so weiter. Also die ganzen Tretminen, die ich auch teilweise selber produziert habe, habe ich gar nicht zur Kenntnis genommen. Ich merkte dann an bestimmten Statements, die mir so entgegenkamen, wie lange halten Sie noch durch und so weiter, und das nach ein paar Monaten. Ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, dann eine bestimmte Harmonie, Freudigkeit hier in der Politik, sich bloß mit niemand anlegen und schon gar nicht mit irgendwelchen Personalräten, besonders wenn man so einen Mächtigen hat wie wir damals im Theater. Und der brauchte ja nur in der Sitzung zu sagen, ja, die Stimmung ist schlecht im Theater. Ja, da wurde das wie ein Mantra aufgenommen und weitergebetet. Dabei war die Stimmung ganz normal, ja, wie an jedem anderen Theater auch. Und ich habe immer gesagt, Leute, das habe ich auch in der Südwestpresse gesagt, das läuft hier ganz normal. Aber die ersten zwei Jahre waren heftig, ab dem dritten ging es bergauf. Und ich denke, dass die Wilhelmsburg auch schon in der ersten Spielzeit schon ein erstes klares Zeichen war, dass ich nicht ganz so doof bin und unsympathisch, für das mich viele hielten. So,
ja. Die Wilhelmsburg, wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Gerne.
Die Wilhelmsburg war ja etwas, was du, oder eine Vision, die dir wahrscheinlich irgendwann kam, als man dich herumgeführt hat.
Hans-Karl von Neubeck.
Gesagt, dieses Ding hier muss man eigentlich bespielen, muss man mehr draus machen. Ja. Es war aber sicher ein Gewaltakt, oder?
Es war komplett ohne Netz und doppelten Boden. Also wir hatten, der Oberbürgermeister hat gesagt, könnt ihr doch machen, aber es darf nichts kosten. Ja. Das hat es auch nie. Es hat uns immer was eingespielt. Ja. Aber die erste Wilhelmsburg war bonk. Wenn das ins Minus gegangen wäre, wäre es die letzte gewesen. Und ich würde, glaube ich, es nicht zu viel behaupten, wenn ich sage, dass die Aktivitäten, die jetzt losgebrochen sind rund um die Wilhelmsburg, was mit unserem Auftreten dort zu tun haben, mit den mit diesem zweijährigen Mini-Festival, was da oben stattfindet, weil dass die Leute ja da einfach hinwollen. So. Ja, ich finde das einen tollen Ort. Basta. Also
ja, da hast du uns auf jeden Fall was geschenkt, was uns hoffentlich dann auch nach Andreas von Studnitz erhalten bleibt, also dass man den Mut hat, das dann auch weiterzuführen, der ich nächste Intendant. Und ich würde sagen, Andreas, jetzt machen wir noch wieder mal Musik, bevor wir mal über die tagtägliche Arbeit sprechen, die ja so spröde und langweilig oder vielleicht auch dann doch nicht ist.
Genau. Also jetzt kommt Wieder von Max Richter, seine Version von Sommer von Vivaldi, Recomposed.
Heute in der Plattform zu Gast Andreas von Studnitz, seines Zeichen Intendant des Theater Ulm. Zuletzt haben wir über den Weg nach Ulm und über den spannenden Moment, als es dann von Instanz zu Instanz im Rathaus ging, bis zur endgültigen Jahr gesprochen. Zuletzt darüber. Jetzt wäre es doch mal ganz interessant, den Begriff des Intendanten mit etwas mit Leben zu füllen. Was hast du denn eigentlich für Aufgaben? Wie sieht denn so ein Intendantenalltag aus? Oder gibt es den gar nicht?
Der hat verschiedenste Möglichkeiten. Also ich bin ein inszenierender Intendant. Das heißt, ich habe den Job, das Theater zu leiten. Das heißt, sämtliche Entscheidungen, die in diesem Theater getroffen werden, auch die, die ich fachlich nicht ohne meine Mitarbeiter treffen könnte, sprich Musiktheater oder Ballett. Dazu habe ich die ja. Aber für die Entscheidung stehe ich gerade. Also wenn irgendein Stück, irgendeine Oper vollkommen daneben geht, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, man wird immer mich fragen. So, also überall steht meine Unterschrift drunter, ganz oft mit der von Frau Weißhardt, wenn es um Geld geht. So. Daneben bin ich halt eben weiterhin Regisseur. Das heißt, ich inszeniere so im Schnitt 3-mal in der Spielzeit bei mir. Aber das kennt man ja, Regisseur ist Regisseur. Also der Intendant muss, ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe, sich sehr schnell in Konfliktsituationen hineindenken können, hineinfühlen und sich richtig verhalten. Also und wenn eine Entscheidung ansteht, und meistens stehen ja Entscheidungen an, weil Entscheidungen kann man auch revidieren, dann sollte man die fällen und nicht aussitzen oder weiträumig umfahren. Das ist Gift. Das ist, ja, und da ist wirklich von Kunst bis zu Kommerz ständig was zu entscheiden gibt. Und auch gerade im Wechselspiel dieser beiden Begriffe. Also Beispiel, ein Bühnenbildner kommt mit einer Konzeption, die den Bühnenbildetat um 5.000 Euro übersteigt. Er weiß aber, dass er nur 12.000 hat für das Bühnenbild. Dann kann ich sagen, pass auf, du kennst die Parameter, 12.000 am Tisch, dann denk dir was anderes aus. Ja? Es gibt nicht, ich kann mir ja auch vorstellen, ein Bühnenbild mit Blattgold bedeckt, das kostet eine Million. Wenn du dir außerhalb dieses Raumes nichts vorstellen kannst, dann hast du den Beruf verfehlt. Also, oder ich kann in einem bestimmten Punkt sagen, doch, das ist dieses eine Detail, was jetzt 2.000 Euro mehr kostet, ist tatsächlich sehr wichtig. Können wir das anders darstellen, wo brauche ich vielleicht in meiner Produktion weniger und schiebe was rüber. Also so, das sind so Fragen. Oder nehmen wir mal den Chor. Es ist ein Chorist krank. Bei Solisten ist eh klar, wenn ein Solist krank ist, muss einer geholt werden. Das ist dann so saurer Apfel. Wir haben den Etat nicht. Jeder Gast, den wir holen, ist ein Griff in die leere Tasche. Aber bei einem Chor zum Beispiel, ab wo wird es sozusagen kontraproduktiv, wenn man sagt, na, dann singt halt heute ein Bass weniger. Da bin ich dann sehr stark auf Matthias Kaiser, meinen Operndirektor, angewiesen oder auch auf den Chordirektor. Leute, also muss da heute ein Gast geholt werden oder kann man das auch so durchgehen lassen? So. Ja, natürlich Spielplan, ganz klar. Das ist ja eine ganz wichtige Aufgabe. Das mache ich aber auch nicht alleine, sondern da sitze ich mit meinen Dramaturgen. Schauspiel zusammen, Dramaturgen sind die Denker und Leser am Theater und die Programmheftgestalter und Homepage und so weiter, die machen alles Mögliche, alles was mit auch Außenwahrnehmung zu tun hat, sitze ich dann zusammen und wir schmecken diesen Spielplan Jahr für Jahr ab, damit wir das richtig finden, was da ist und es nicht einfach nur der Gemischtwarenladen ist, aber wir müssen natürlich Verschiedenes bieten, um die Leute möglichst dazu zu bewegen, was mir das Liebste ist, wenn sie ein Abo nehmen, weil dann weiß ich, dass sie kommen, aber auch einfach attraktiv zu sein. Im Musiktheater macht das mein Operndirektor mit dem GMD und die liefern mir dann den Vorschlag und dann reden wir darüber. So, und im Ballett, da ist es, da geht es dann nur im Falle des großen Ballettabends um die Frage, was für eine Musik nimmt denn nun Roberto, beziehungsweise was für Auswirkungen hat das auf die Besetzung des Orchesters, also braucht man da Gäste und so weiter. Also es geht eigentlich ständig zwischen Kunst und Geld hin und her. Und da muss man einfach wach gucken. Und man muss auch, das ist so eine Sache, also man findet ein Stück gut. Dramaturgen finden oft Stücke super, ja, und sagen, ja, das würde ich gern von dem Regisseur sehen. Sage ich, ja, das kann sein, dass du es von dem Regisseur sehen möchtest, aber nicht im großen Haus. Machen wir nicht. Also zwischen großem Haus und Podium die Entscheidung zu treffen, dass unten funktioniert alles im Podium, das ist immer voll, fast ein Selbstgänger. Großes Haus, wenn ein Stück nicht greift, dann habe ich es halt halb voll und habe ein Problem. Und das zu kalkulieren, zu ahnen, was funktionieren könnte, ist letztlich, bleibt dann an mir hängen, so egal wie wir es selber besprechen.
Ja, als Intendant bist du ja auch sowas wie eine Knautschzone zwischen einerseits dem Theater und den Leuten, die da spielen und die Fantasien haben und andererseits natürlich denen, die da drüben im Rathaus sitzen und das Geld geben. Ja?
Klar.
Und über Kunst lässt sich ja bekanntlich auch herrlich streiten und Gemeinderäte gibt es ziemlich viele, die alle ihre eigenen Vorstellungen haben. Wie schwer ist der Spagat zwischen Kunst und kommunalpolitischen Interessen für dich?
Naja, also doch, es gibt eine Anforderung, die immer wieder gestellt wird, aber das Geld muss stimmen. Kommt meistens aus einer bestimmten Richtung. Das ist natürlich richtig, wobei Ulm ja, wie Herr Späth mal sagte, als er die Ehrenbürger-Urkunde in Empfang nahm, er würde sich gerne als arm im Sinne von Ulm bezeichnen. Also wenn Ulm jammert, dann wissen wir, dass wir noch lange nicht in Wuppertal sind oder Oberhausen, wo die Stadtkämmerer handlungsunfähig sind und das in Düsseldorf entschieden wird. Aber also sich sozusagen mit der schwäbischen Sparsamkeit auseinanderzusetzen, ist manchmal schwierig. Grundsätzlich ist aber diese Stadt in ihrem Bekenntnis zu dem Theater, und das drückt sich eben auch finanziell aus, nicht zuletzt in dieser Sanierung, steht die da. Aber man hört das immer wieder. Aber also wenn man irgendwas Neues vorschlägt, so, aber aufs Geld müssen wir da achten. Ja, natürlich, das tun wir sowieso schon die ganze Zeit. Ja. Und dann gibt es manchmal, aber das ist eher selten, kommt auch nur aus einer bestimmten Richtung, manchmal auch so den Anwurf, ja, also dass der Laden ja stinkelangweilig wäre oder falsch geleitet würde. Das bleibt aber eh nur an mir hängen. Also die Mitarbeiter kriegen das ja nicht wirklich mit, sondern ich bin dann wirklich da die Pufferzone und das geht nie gegen die Künstler, sondern geht dann gegen mich. Dafür werde ich aber auch bezahlt, dass ich mir genau das anhöre und mich nicht ins Boxhorn jagen lasse, sondern versuche einfach dieses Theater in dieser Stadt lebendig und relevant zu erhalten. Und da steckt der Teufel im Detail. Da gibt es keine große Linie, sondern die große Linie ist, sei nicht langweilig, aber so, dass es die Leute interessiert. Und da gibt es viele, viele Antworten drauf. Das ist, ich kann das nur so allgemein sagen.
Okay, das war eine ausführliche Antwort. Ich glaube, jetzt an der Stelle können wir einfach nochmal Musik machen.
Ja.
Was hast du als nächstes
ausgesucht? Jetzt kommt von Arve Henriksen. Das ist ein, ich glaube, norwegischer Trompeter, der auch genauso hoch singt, wie er spielt. Das Stück heißt Opening Image. Ich liebäugle sehr damit, dass ich das in den Backchen verwende. Eine Inszenierung, die nächstes Jahr rauskommt von mir, und ich drücke auf Start.
Heute bei uns im Studio Frau Andreas von Stutnitz, der Intendant des Theater Ulm. Wie gegen Ende der Theaterplattform immer. Heute gelingt es uns sogar mal. Heute haben wir noch ein bisschen Zeit, wollen wir natürlich auf kommende Ereignisse schauen. Die Spielzeit hat er gerade gestartet. Sie läuft unter der Überschrift Schaffet, was immer auch damit gemeint ist. Sind solche Generalüberschriften in einer, über eine Spielzeit denn tatsächlich so wichtig und sinnvoll, Andreas?
Ich finde sie langweilig, wenn man sich eine Generalüberschrift ausdenkt und dann krampfhaft versucht, die zu beglaubigen durch die entsprechenden Projekte. Wir haben das nie so gemacht. Ich habe immer einen Begriff durchaus nach einer Diskussion mit meinen Mitarbeitern irgendwo in die Gegend geknallt, wie ein Leuchtturm. Und die Stücke fahren mal näher, mal weiter daran vorbei. So. Tatsache ist aber, dass also ohne alles finde ich es ein bisschen langweiliger, so ein Jahresheft. Also wir haben ja gleich bei dem ersten Jahresheft, da stand glaube ich drauf Familie, eine Schelte bekommen, und ich habe schon angekündigt, das nächste heißt Heimat, eine Schelte bekommen von irgendeinem Zuschauer. Na, jetzt wäre ja der Rückschritt schon programmiert. Ja, also Fach Familie, dann Heimat, was denn das für Themen wären? Da fühlte ich mich dann gleich bestätigt, eben das einfach mal so hinzusetzen. Glauben haben wir bisher noch nicht gehabt, da haben sich einige vorgedrückt in meiner Gesprächsrunde. Aber wir hatten ja auch andere schon, Obsessionen. Letztes Mal, glaube ich, war, letztes Mal war ja Wahnsinn. Davor war gemein.de, der auch ein bisschen subversiv ist, wenn man, je nachdem, wie man ihn liest. Und bei Schaffet, das riecht einerseits nach totaler Anbiederung, von wegen, jetzt wird er schwäbisch, ja. Aber darin steckt natürlich auch Erschaffet, ja. Es ist sowohl der Appell des Bürgers an den Künstler, schaff mal was Gescheites, oder die schaffet nix, ja. Und wenn man das Jahresheft liest, schaffet Gerechtigkeit, schaffet dies, das, je nachdem, was für ein Stück wir da haben. Doch, ich finde, es ist immer so ein Sticker, der aber, wie gesagt, lose angeheftet wird und nicht sozusagen dann das restliche Kleidungsstück bestimmt.
Okay. Sehr zur großen Überraschung, also ich glaube aus meiner Perspektive zumindest, dass es jetzt fast zum ersten Mal ist, wird man dich auch auf der Bühne sehen, also zumindest also in der Hauptrolle sehen. Ist tatsächlich das erste Mal, oder?
Leider nein,
okay.
Also ich habe schon dreimal geplanterweise wo mitgespielt. Das eine war in Führung aus dem Serail, das andere war Vaterlos im Podium und das dritte Mal war jetzt in der Operette Friederike. Aber da stehe ich einem Bumperl alleine auf der Bühne im Event.
Das meinte ich eigentlich, ja. Ich, wie gesagt, als
ganz
Hauptrolle.
Alleine, ja.
Also so hier, boom, ja. Jetzt steht er da. Was erwartet uns da? Was macht der Intendant da für Sachen auf der Bühne?
Ein ganz toller Text von einer Figur, die sich, dieser Text bohrt sich sozusagen in die Theaterrealität, also Schauspieler, Zuschauer, Kritiker kriegen da gleichermaßen ihr Nicht-Bio-Fett ab. Und dann bohrt er sich aber wirklich mit einer Unerbittlichkeit in die Welt und stellt zentrale Fragen, also bis hin zu Gott. Und das Ganze ist trotzdem noch komisch und dauert 70 Minuten. Und dieser Text, also ich habe den gelesen, habe gesagt, den machen wir ganz klar und der muss auch ins große Haus. Allerdings nicht so, dass dann da unten sich irgendwie 80, 90, 100 Leute verlieren in dem großen Saal, sondern wir setzen die auf die Bühne und die gucken von der Bühne in das große Haus und vorne steht die Figur. Dann habe ich das einem Schauspieler angetragen, von dem ich mir wünschte, dass er das spielt, und der beging den Fehler und machte so, Monolog, ja, sag ich, wir reden drüber. Dann habe ich das überschlafen und habe gedacht, nee, wenn ich diesen Text selber spiele, den ich so grandios finde, ist das nochmal ein Statement on top. Wenn ich, Andreas von Stutnitz, Intendant hassgeliebt diese Worte sage und habe gesagt, okay, dann mache ich das. Es wäre auch dispositionell schwierig geworden, das noch dem Kollegen aufzubürden, also habe ich es gemacht. Habe mir eine Mitarbeiterin als Regisseurin genommen, die natürlich drauf guckt und mich sozusagen mir das spiegelt, was ich da tue und mich in die Mangel nimmt. Und wir hatten gestern eine HP1 und das, glaube ich, wird funktionieren.
Ist auch mal interessant, wenn man seinem Chef dann mal die Anweisung geben darf.
Ja, klar. Das ist ja Beruf. Das ist ja so. Nee. Das hatte ich ja nun auch schon mit Benjamin Künstler in Friederike. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ein Schauspieler ein Befehlsempfänger ist und der es dann plötzlich nicht mehr ist, wenn es der Intendant ist, sondern man untersucht ja was gemeinsam. Und dann gibt es sicherlich Meinungsverschiedenheiten. Und dann aber das ist, also ich, wer dann mit den Intendanten sieht, wenn er mit mir arbeitet, der ist halt selber schuld. Ich bin dann der Schauspieler.
Und andererseits bist du, etwas, was du ständig machst, sind Regiearbeiten. Auch da wird in der kommenden Spielzeit wieder was zu sehen sein.
Ja, eben Kabale und Liebe, ne? Kabale und Liebe natürlich. Als Eröffnung des Schauspiels. Eröffnung der Saison ist ja im großen Haus La Traviata. Wir fangen schon am 19. September in dem Podium an mit den Durstigen. Dann kommt Event während in der Kulturnacht. La Traviata und eben Kabale, das mache ich. Und ich werde dann noch eben die Backchen inszenieren. Im März, April nächsten Jahres und dann den Sommernachtstraum auf der Wilhelmsburg.
Den Sommernachtstraum. Du hast in der letzten Wilhelmsburg hast du den Hauptmann gemacht, ne?
Ja. Ja.
Du ziehst dir dann eher also wirklich das Schauspiel raus, also du würdest dir jetzt nicht eine Westside-Story geben oder so?
Also ich finde ein tolles Stück, also das würde ich durchaus auch machen, aber das können dann andere wirklich besser. Also ich mache ja ab und zu mal auch was im Musiktheater, wenn es mich wirklich reizt. Aber eigentlich nervt mich dann doch, dass ich, auch wenn die Musik toll ist, sozusagen, das nicht mehr beeinflussen kann. Und beim Schauspiel kreierst du halt mit den Schauspielern die Musik. Die kann natürlich auch am Abend zusammenbrechen. Aber das ist dann schon meine Domäne, Schauspiel.
Das wär, wenn du ein Allrounder wärst, wärst du ja auch ein Generalintendant, nicht nur ein Intendant.
Nee, das hat damit nichts zu tun. Generalintendant ist einfach der Titel, den die, also es gibt Theater, die haben Generalintendanten und zwar deswegen, weil sie meistens auch zwei Häuser haben. Also da gibt es ein Schauspielhaus und ein Opernhaus. Muss aber nicht zwingend sein, aber auf jeden Fall bedingt der Generalintendant, wenn ich da richtig liege, dass es einen echten Schauspieldirektor gibt. Der Schauspieldirektor hat gegenüber dem Intendanten noch eine größere Autonomie, auch in der Spielplangestaltung, als ein Oberspielleiter, was ich in Lübeck war. Hier bin ich ja jetzt der Leiter des Schauspiels auch, habe einen Operndirektor. Aber wenn die Stadt diese Stelle Generalintendanz nennen will, dann bewähre ich es Generalintendant. Das hat aber nichts mit dem Können zu tun. Du kannst auch als Generalintendant keine Ahnung von nichts haben. Also du bist einfach nur ein Verwaltungsmensch.
Du kannst auch als Bundeskanzler keine Ahnung haben von nichts.
Ja, nein, das mit der keine Ahnung meine ich nicht. Aber das ist einfach so, dass manche Theater den Titel, den Job so benennen, Generalintendant, und hier ist es der Intendant.
Okay. Na, siehst du, schon wieder was dazugelernt, das wollte ich nämlich schon immer mal fragen, wo da der Unterschied ist, ne? Den es ja tatsächlich gibt. Mensch, jetzt sind wir schon fast am Ende der Stunde angelangt. Ein Stück haben wir noch, aber ich lasse dir jetzt auf jeden Fall ganz kurz noch, gibt es noch etwas zur nächsten Spielzeit, was du unbedingt loswerden möchtest, so, wo du sagst, das muss ich euch jetzt einfach noch erzählen? Ein ganz wichtiges Stück, oder?
Ganz wichtig. Neugierde. Im Zweifelsfalle lieber selber gucken kommen, ob das wirklich so schlecht ist, wie irgendjemand behauptet. Es ist euer Theater, liebe Ulmer, und nicht meins. Ich versuche es für euch zu machen. Wir versuchen es für euch zu machen. Kommt und guckt euch die Sachen an. Wir haben wirklich sehr tolle Sachen. Und nehmt es wahr. Nehmt die Chance wahr, diese Sachen, die dort produziert werden, zu sehen.
Okay, in diesem Sinne sind wir am Ende der Plattform heute angekommen. Das war die, jetzt muss ich nochmal gucken, die wievielte war es?
Die 18. hast du gesagt.
Die 18. Ausgabe der Beste Droge der Stadt. Fortsetzung folgt in einem Monat wieder. Auf der einen Seite war wie immer Rainer Markus Walter und mir gegenüber der Intendant des Hauses, Andreas von Stutnitz. Vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
Danke.
Schönen Tag noch und bis zur nächsten Plattform.
Und Musik ab?
Und Musik ab.